Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Viele träumen vom Packen und Los, gerade jetzt ganz besonders in diesen Zeiten, aber auch so generell vom Neuanfang am anderen Ende der Welt. Mein Gast heute hat das auch erlebt, vor vielen Jahren. Damals ist er nach Asien gegangen, hat fast 3 Jahrzehnte dort gelebt, um jetzt eben den umgekehrten Weg zu nehmen. Als Auswanderer zurück in die deutsche Heimat. Der Sinologe und Auswanderer Jürgen Braunbach ist zu Gast bei uns. Herzlich willkommen.
Ja, guten Tag, guten Morgen.
Herr Braunbach, wenn Sie 3 Jahrzehnte in Asien gelebt haben, dann muss es Ihnen ja gefallen haben, ne? Womit beginnen Sie denn zu schwärmen, wenn Sie von Asien erzählen?
Ja, jetzt, nachdem ich wieder hier sozusagen an meiner Resozialisierung in Deutschland arbeite, das ist natürlich das Essen, was da durchaus vielfältiger ist und dem man immer noch nachtrauert.
Fast 3 Jahrzehnte Asien. Ne? Wir nähern uns Ihrer persönlichen Geschichte mal chronologisch. Sie sind jetzt 64. Diese Begeisterung für Asien, diese Beziehung mit diesem Kontinent, wann hat die denn begonnen?
Die hat durchaus begonnen da Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Zu dem Zeitpunkt, Sie wissen, die Kulturrevolution in China endete 1976 und danach war es absehbar, China öffnete sich und mir war klar, dass da eigentlich nur mehr Beziehungen zu China und zu Asien kommen konnte, als das zu dem Zeitpunkt der Fall war.
So nach dem Motto, es konnte nur besser werden.
Absolut. Und es konnte nur mehr Kontakt. Ich konnte auch zu dem Zeitpunkt keine Berufsentscheidung treffen. Und ich dachte, ich kann damit die Berufsentscheidung aufschieben, indem ich mich erstmal da um Sprache und Kultur kümmere. Und dann habe ich begonnen, da Sinologie zu studieren in Berlin 1980.
Und da waren Sie einer von ganz wenigen, nehme ich an.
Zu dem Zeitpunkt, ja, also es begann interessant zu werden. Also wir hatten durchaus 20, 30 Kommilitonen, die zu dem Zeitpunkt das Studium begonnen haben. Und es gab auch an anderen Standorten in Deutschland auch schon dieses klassische Sinologiestudium. Aber nicht in dem Maße, wie das in den Folgejahren dann boomte. Also es war noch relativ exotisch, ja.
Was bedeutet eigentlich, wenn man Sinologie studiert, was gehört da alles dazu, China-Wissenschaft zu studieren? Das ist nicht nur die Sprache, worum geht es denn da noch?
Naja, die Institute in Deutschland oder in Europa sind unterschiedlich aufgestellt. Es gab natürlich die klassische Sinologie, die sich, sagen wir mal, mit dem Tang-Gedicht und derlei Dingen beschäftigte. An der Freien Universität Berlin, wo ich studiert habe, das war schon immer das moderne China, das neue China. Das war ein Schwerpunkt auf Politik und Geschichte Chinas.
Wann hatten Sie den ersten Kontakt zum Land?
Ja, dann kam relativ schnell 1981 die erste China-Reise. Das war auch gleichzeitig das erste Jahr, in dem China für Einzelreisende geöffnet war. Bis dato war es nur möglich, da Gruppenreisen zu machen. Wir haben das natürlich auch gleich ausgenutzt. Wir waren dann im Sommer 81 für 2,5 Monate in China.
Wer ist wir gewesen?
Das war damals eine Gruppe von Studenten von der Freien Universität in Berlin. Wir haben einen Sprachkurs gemacht, einen 6-wöchigen Sprachkurs in Shanghai. Wir sind nach Moskau geflogen und dann mit dem Zug, ich glaube 7 Tage, nach Shanghai gefahren. Und dann haben wir diesen Sprachkurs gemacht und waren 6 Wochen in Shanghai. Und anschließend sind wir dann eben noch 4 Wochen durch China gereist als Einzelreisende.
Und das ging einfach so?
Das ging dann erstmals einfach so. Das war aber auch gerade für die vielen Chinesen, die wir trafen auf dem Weg, äußerst überraschend, weil die das nicht kannten, dass da Langnasen einfach durchs Land liefen. Und wir haben da sehr viele offene Münder und Fragezeichen gesehen in den Augen. Also ja, es war natürlich interessant, weil es etwas zu dem Zeitpunkt ganz Neues war.
In einer diversen Zeit, in der wir gerade leben, über diese Zeit Ende der 70er, Anfang der 80er zu sprechen, was Sie gerade mit Langnasen beschreiben. Erklären Sie doch mal bitte, wie hat man Sie denn dort aufgenommen, auf diesem Kontinent, in diesem Land, in China, wo eben der deutsche Tourist noch gar nicht so, wo man den noch gar nicht kannte?
durchaus mit offenen Armen und sehr freundlich, wie die Chinesen nun mal sind und waren, mit großem Interesse und großer Neugier. Also es war relativ einfach. Man musste natürlich da, um an Tickets zu kommen, und das war alles ein bisschen komplizierter, als das heutzutage der Fall wäre. Aber im Prinzip war alles sehr, sehr offen und freundlich und relativ gut organisiert, auch schon zu dem Zeitpunkt.
Sie haben gerade das Essen angesprochen zu Beginn unseres Gesprächs. Wissen Sie noch, was Sie als erstes in China gegessen haben?
Ja, also es war ja so, dass wir da nach einer 7-tägigen Zugreise mit der Transsib durch Russland und der Mongolei da abends an dem chinesischen Grenzbahnhof ankamen. Und die Küche da in dem Speisewagen, die wurde von Tag zu Tag leerer. Und dann, als wir abends in China ankamen, dann gab es da halt die berühmten Jiaozi, die Teigtaschen. Und es war ein richtiges Festessen dann, wenn man nach einer Woche da aus dem Zug kommt, ja.
Ist Ihnen das in den letzten Jahren, als Sie dann wieder zurück in Deutschland waren, so mal begegnet, wie es damals dort in China war?
Nein, ich war ja auch in der Zwischenzeit immer wieder in Deutschland. Ich war in dem Sinne nicht der klassische Auswanderer, weil ursprünglich war die Idee, dann Ende der 80er nach dem Abschluss des Studiums mal für 1-2 Jahre nach China zu gehen. Daraus wurden dann 25 oder 28 Jahre in Asien. Das war in dem Sinne nicht geplant, das ergab sich so. Aber ich war natürlich auf Geschäftsreisen und privat auch immer wieder fast jedes Jahr in Deutschland und Europa unterwegs.
Das interessiert mich jetzt, wie entsteht das denn einfach so? Also wie entsteht ein einfach so Auswandern?
Ein einfach so Auswandern in meinem Fall ist derart passiert, weil es begann der große China-Boom, okay? Und ich habe dann 1989 begonnen, in Peking zu arbeiten und habe mir auch einen Job in China gesucht und gefunden. Ich habe sozusagen profitiert von dem Boom, der dann in den ganzen 90er Jahren und Nullerjahren in Asien vor sich ging.
Mhm. Ja. Aber wie hat der sich denn bemerkbar gemacht, wenn Sie von Boom sprechen? Woran machen Sie das fest oder haben Sie das festgemacht?
Ich habe ja dann schließlich in der Logistik gearbeitet, in der Spedition, in einer großen deutschen Spedition, und die Mengen, was gehandelt wurde und der Warenaustausch, die wuchsen natürlich mit der Globalisierung. Es kam das Stichwort der Globalisierung, was für uns heute ganz normal vorkommt, aber das kam damals erst auf. Und man kann schon sagen, dass ich da auch beruflich von profitiert habe, indem da von Jahr zu Jahr großes Wachstum stattfand. Hm. Und dann ging es von Vertrag zu Vertrag und es wurde immer wieder verlängert. Ja.
Und es wurden fast 3 Jahrzehnte. Jetzt haben Sie Sinologie studiert, China-Wissenschaft also. Wir haben von Ihrer ersten Reise erfahren, die Sie über Moskau mit der transsibirischen Eisenbahn also nach China geführt hat. Wie häufig vorher, bevor Sie gesagt haben, ich möchte dort arbeiten, bevor dieser Zufall Sie übermannt hat, wie häufig waren Sie vorher schon in dem Land?
Ich war natürlich dann nach der ersten China-Reise 1981, bis ich dann schließlich 1989 in Peking blieb sozusagen, circa 10-mal oder sowas in China und in Asien gewesen, auch ein Jahr in Taiwan zum Sprachenstudium und dann ab 86 auch als Reiseleiter für China-Tours damals. Und das war dann auch sehr interessant. Dann kam ich das erste Mal nach Tibet und verschiedene Routen und das war auch ein interessantes Publikum damals. Da habe ich auch viel von gelernt als Reiseleiter mit den ganzen Anwälten und Ärzten und es waren teure Reisen zu dem Zeitpunkt noch. 10.000 Mark pro Person, D-Mark pro Person damals, also das entspricht heute 10.000 Euro letztendlich und dann als Paar 20.000 Euro für eine Reise, wer gibt so viel Geld aus? Ne?
Wer war das denn? Also was für Kundschaft hatten Sie denn?
Naja gut, die ganze deutsche Mittelklasse kann man sagen und war wirklich sehr interessante Kunden und sehr interessante,
Und die Kommunistische Partei war immer dabei, hat immer aufgepasst?
Nein, die Kommunistische Partei war nicht immer dabei und also es gab damals durchaus auch sehr viel freie Bereiche, wo man frei kommunizieren konnte und dem ist auch heute so und schwieriges Thema, weil wir China halt immer wieder, als wir nicht verstehen können, warum manche Dinge in China sehr hart und sehr brutal auch angegangen werden, weil es wirklich ein anderes Konzept ist, als wir das hier kennen und schätzen bei uns.
Sie kennen sich aus in China und Sie waren an diesem 3., 4. Juni 1989, waren Sie in Peking?
Ja, ich war damals in Peking, ja.
Wie haben Sie diese Tage erlebt?
Es wurde ungefähr am 20. Mai wurde das Kriegsrecht verhängt, also schon 10 Tage, 2 Wochen vor dem Termin. Es wurde praktisch der Tiananmen-Platz, der zentrale Platz von Peking, vorm Parlament und neben dem Mao-Mausoleum und vor dem Eingang der verbotenen Stadt in einen großen Campingplatz verwandelt. Das heißt, die ganzen oder viele Studenten waren da und es gab Diskussionen und es war ein kleines chinesisches Woodstock da.
Und das klingt jetzt ganz entspannt, war es aber nicht.
Ja, doch. Also es war überraschend, dass die Regierung dem seinen Lauf ließ und da nicht einschritt, auch in den Wochen vorher. Das wurde allgemein als überraschend empfunden. Und deshalb kam dann dieser Crackdown auch mit seiner ganzen Härte eher überraschend dann auf den 3., in der Nacht vom 3. auf den 4. Juni.
Diese Härte, die können wir nachempfinden, wenn wir beispielsweise das Bild des Studenten sehen, der sich vor den Panzer stellt. Dieses Bild ist um die Welt gegangen. Massive Gewalt gegen Menschlichkeit. Welches Bild haben Sie im Kopf?
Ja, dieses Bild ist natürlich ikonisch aus dem Peking Hotel, da fotografiert damals. Ich möchte einen ganz anderen Aspekt da reinbringen, der hier gar nicht so bekannt ist. Im Grunde genommen war es ein Problem der chinesischen Führung, dass sie zu dem Zeitpunkt gar keine normalen Wasserwerfer oder polizeilichen Eingriffsmöglichkeiten besaß. Die haben erst danach angefangen, dann in der Schweiz derlei Polizeimaterialien da einzukaufen. Also es hätte auch völlig anders ausgehen können. Und es gab natürlich auch innerhalb der Kommunistischen Partei, da Zhao Ziyang, der damalige Premier und der danach geschasst wurde, hat eindringlich auf die Studenten eingeredet, doch bitte da den Platz zu räumen. Und es gab da auch mehr als eine Meinung innerhalb der Kommunistischen Partei. Also als Bilder habe ich auch im Kopf da an den Tagen und Monaten danach, dass da ich wohnte damals in Haidian, in dem Universitätsviertel im Nordwesten der Stadt, dass da auch Militär angegriffen wurde. Es war also nicht nur so, dass da die Studenten da auch erschossen wurden, aber es gab auch sehr viel Gewalt von Seiten der Bevölkerung ans Militär.
Ja. Hatten Sie denn selbst Angst?
Vorher nicht so viel, aber dann in den Tagen danach patrouillierten dann auf offenen LKWs mit Gewehrmündungen, die auf die Fahrradfahrerköpfe zielten, da die Soldaten.
Das haben Sie persönlich erlebt, ja?
Ja, natürlich. Aber dann haben wir uns dann überlegt, dass es dann vielleicht doch ein guter Zeitpunkt wäre, dann mal auszureisen. Und zu dem Zeitpunkt sind dann auch quasi 99% aller Ausländer ausgereist. Ja.
Hat man das den Ausländern angeraten? Also gab es damals schon solche Ansagen, wie wir sie heute auch kennen? Also aus dem Heimatland klare Informationen, jetzt bitte zurückkommen?
Nein, auf deutscher Seite gab es das in dem Sinne nicht. Also andere Länder haben dann sehr schnell, wie Brasilien, haben ihre Mitbürger aus China evakuiert. Von deutscher Seite gab es das nicht. Aber es gab nach wie vor den regelmäßigen Flugverkehr der Lufthansa beispielsweise. Und die haben dann Full-Fare-Tickets für einen hohen Preis verkauft, One-Way aus Peking raus.
Jetzt spreche ich mit einem Sinologen, mit einem China-Wissenschaftler. Sie haben es hautnah erlebt, diese Aufstände 89. Sie beobachten das Land heute noch. Wie bewerten Sie denn das, was da passiert ist?
Es gab damals in der Kommunistischen Partei auch die Diskussion, wenn man den Studenten und ihrem Wunsch nach Demokratisierung folgen würde, welche langfristigen Folgen das für China hätte. Das Ergebnis der Diskussion war, dass auch der Reformer, der von uns ja doch sehr geschätzte Deng Xiaoping, der Meinung war, dass es langfristig für China besser wäre, einen harten Kurs zu gehen, um das Land zu modernisieren und nach vorne zu bringen und als führende Weltmacht zu etablieren. Und so ist es dann gekommen.
Die Weltmacht, das hat funktioniert. Also China spielt ganz vorn mit, bei den Menschenrechten eher nicht so, ne?
Ja, das ist sozusagen der Preis. Wir kennen jetzt die Diskussion mit Xinjiang und mit Tibet. Das ist natürlich aus unserer heutigen europäischen Perspektive ein großes Problem, ja.
Ja, wir können die Diskussion auch jetzt ganz normal weiterführen. Also wir können auch Xi Jinping nehmen und wir können einfach nur, also Sie und ich, wir können uns einen Twitter-Account einrichten. Und das kann eine chinesische Frau, ein chinesischer Mann nicht.
Ja, gut, aber es ist nach wie vor so, dass man sehr offen mit sehr vielen chinesischen Partnern über auch diese Dinge sprechen kann. Es wird hier oft so dargestellt, als wenn da Meinungsfreiheit überhaupt nicht mehr zum Tragen käme. Aber im privaten Raum ist es absolut möglich, mit sehr vielen Chinesen sehr offen zu reden. Und es ist ja auch so, dass man in China nicht nur chinesische Nachrichten oder über Medien kommuniziert, sondern die empfangen ja auch Nachrichten von anderen Quellen. Das heißt also, eine politische Diskussion beispielsweise können Sie führen, genauso wie Sie es hier mit Freunden oder Bekannten führen. Also die sind sehr gut informiert und beklagen natürlich auch manche Entwicklungen in China, aber es ist auf der anderen Seite, und das macht es so schwierig mit China, auch so, dass man überhaupt nicht vergessen darf, es hat es in der Geschichte nicht gegeben, 400-500 Millionen Menschen innerhalb von einer Generation aus der Armut in eine solide mittelständische Existenz zu führen, das ist auch ein Verdienst. Und das ist der andere Aspekt, den wir auch im Auge behalten müssen.
Wie zynisch kann der Chinese sein? Ich bin in der DDR groß geworden. Ich kenne das, wenn man im geschützten Raum war, dann hat man gerne auch etwas zynisch geredet und übertrieben. Und man hat staatsfeindliche Witze gemacht. Das hätte man sich vor der Tür nie getraut. Ist der Chinese mit dem Menschen, der in der DDR sozialisiert war, vergleichbar?
Das ist eine gute Frage. Ja, also Chinesen haben auch einen guten Humor und ich schätze das insbesondere beim Pekinger auch sehr. Also man kann da auch gute Witze reißen, genau wie das natürlich in der DDR besser entwickelt war, als sagen wir mal heute oder in der alten Bundesrepublik. Also doch. In dem Sinne ist das durchaus vergleichbar, würde ich sagen, ja.
Was trauen Sie diesem Land noch zu? Wie weit ist die Wirtschaft an ihrem Maximum angekommen? Was kann China noch?
Das ist natürlich die Frage, ist das die Stärke Chinas oder ist das die Schwäche des Westens, die Schwäche Europas und der Amerikaner? Aber dass China ja die führende Weltmacht wird in den nächsten 5 oder 10 oder maximum 15 Jahren, das ist sozusagen gesetzt, weil auch natürlich, ob das Aspekte sind, die wir nicht täglich im Blick haben, ob Patentanmeldung oder ja, wissenschaftliche Forschung und so weiter, da stehen Gelder zur Verfügung, die wir hier nicht haben. Also insofern ist da noch lange nicht das Limit des chinesischen Einflusses erreicht.
Deutschlandfunk Kultur mit dem Sinologen, dem China-Wissenschaftler Jürgen Braunbach, der 3 Jahrzehnte fast in Asien gelebt hat, der jetzt wieder zurückgekehrt ist nach Deutschland. Herr Braunbach, Sie sind als Sinologe losgegangen, um Logistiker zu sein in Asien. Wie haben Sie sich das denn drauf geschafft, für dieses große Logistikunternehmen zu arbeiten, obwohl Sie doch von der Wirtschaft gar nicht so viel Ahnung hatten, oder? Von dieser wirtschaftlichen Seite, oder unterschätze ich Sie da jetzt?
Nee, da liegen Sie schon sehr richtig. Heute gibt es sehr klar strukturierte Studieninhalte mit verbundenen China- und betriebswirtschaftlichen Fächern und so weiter. Das ist also sehr besser organisiert, als das damals in den 80er Jahren in Berlin der Fall war. Aber auf der anderen Seite wurde damals händeringend gesucht nach Leuten mit China-Erfahrung, die ich damals dann Ende der 80er Jahre auch durch die vielen Reisen und Aufenthalte auch schon hatte. Und insofern war der Einstieg da für mich relativ einfach.
Einfach, weil noch nichts da war und Sie alles selbst machen konnten, oder? Was haben Sie denn vorgefunden, als Sie, man kann ja mal sagen, Sie sind für DB Schenker dahin gegangen, als Sie da angefangen haben zu arbeiten?
Nun, es gab zu dem Zeitpunkt, gab es bereits ein kleines Büro in Peking und DB Schenker hatte schon seit Anfang, Mitte der 80er Jahre da Mitarbeiter in China. Aber das Büro war damals hauptsächlich für die Messespedition und geringe Mengen an der Bahnspedition, wo damals über die Transsibirische auch sehr viele Transporte abgewickelt wurden. Und das heißt, was heutzutage die große Rolle spielt mit der Seefracht, Luftfracht, das war damals noch gar kein Thema.
Wie haben Sie sich Ihre Leute ausgesucht, mit denen Sie zusammenarbeiten?
Ja, es gab halt keine im europäischen Sinne ausgebildeten Spediteure, wie auch ich keiner war. Und das war dann Learning by Doing. Und es war sehr viel Projektspedition. Also in meinem Fall war ich dann da zuständig für die Logistik, für das Lufthansa Center in Peking. Und so fing das dann an. Es war dann sehr viel Projektspedition, was ich damals gemacht habe.
Wenn Sie sagen, Sie haben da mit so einem kleinen Büro angefangen und sich Step by Step nach oben gearbeitet, sind Sie denn mit der Arbeit, die Sie da gemacht haben für ein deutsches Unternehmen, am Ende auch dafür zuständig, dass China sich wirtschaftlich entwickeln konnte?
Nein, wir haben von der Entwicklung profitiert. Es gab natürlich auch sehr viele andere Speditionen, die damals tätig waren im Dienstleistungssektor. Und es war damals aber natürlich noch eine überschaubare Größe an deutscher Kaufmannschaft, damals in Peking. Und es gab einige Anwälte und die großen Firmen, Stahlfirmen, Thyssen und Krupp und so weiter. Aber es waren natürlich die ganzen deutschen Mittelständler und Automobilunternehmen, die heute die große Rolle spielen im China-Geschäft, die gab es damals noch nicht.
Aber Herr Braunbach, dem deutschen Mittelständler, dem kann man irgendwann nicht nur vor den Kopf, sondern auch in den Kopf gucken. Dann kommt man in ein völlig anderes Land, auf einen anderen Kontinent und man braucht Verbündete, man braucht ja auch in Ihrem Job so kleine Seilschaften. Wie haben Sie das denn angestellt?
Also weil Seilschaften impliziert ja so ein bisschen, dass man da auch gegen wen arbeiten müsste. Aber dem war weniger so, weil wir haben auch davon profitiert, dass es einfach einen Boom gab und jedes Jahr 10, 20, 30% ganz starke Wachstum. Das waren andere Probleme, als wir sie heute haben.
Wie konnten Sie sich eigentlich in das Leben in Peking, in China integrieren? Also gab es sowas wie Freizeit? Konnten Sie an gesellschaftlichen Aktivitäten teilnehmen oder haben Sie nur geschuftet?
Nein, wir hatten natürlich auch Wochenenden. Und wie das ist in China, wie das auch ist in anderen Ländern Asiens. Und es gab eine Expat-Community, das heißt, das Privatleben war mehr ausländerorientiert, dass die Ausländer für sich blieben, weniger mit Chinesen. Das war damals noch getrennter.
Also, warum war das getrennt? Wollten das die Ausländer nicht? Also wollten Sie das nicht oder wollten das die Chinesen nicht?
Das war also keinesfalls verboten oder so. Man hatte mehr Erfahrungsparallelen mit den anderen Ausländern, die da waren. Und es war natürlich, China war das permanente Thema. Aber es war so, dass man lieber da mit anderen Ausländern drüber kommunizierte, als mit Chinesen selbst.
Herr Braunbach, das klingt für mich, wenn ich es so höre, nach einer Zweiklassengesellschaft.
Ja, damals waren die Ausländer die Privilegierten. Heutzutage ist es fast umgekehrt, dass die Chinesen die Privilegierten sind. Das hat sich also massiv gewandelt. Also als Klassen würde ich es nicht bezeichnen, aber es ist so, dass das kulturell einfach doch die Unterschiede waren, dass die vom Freizeitverhalten, dass man das lieber mit anderen Ausländern teilte.
Sie sind mit Frau und Kindern dort gewesen, ne?
Ja, ich habe relativ spät meine Kinder erst bekommen, beziehungsweise meine Frau hat die bekommen, aber das war dann erst in den vietnamesischen Jahren und nicht in China.
Wenn Sie Vietnam jetzt ansprechen, irgendwann war diese China-Zeit vorbei und Sie sind nach Vietnam, kann man sagen, weggelobt worden?
Nein, ich sollte in Peking festgelobt werden und habe mich aber geweigert und wollte dann doch noch eine eckige Runde drehen und nach Vietnam und nach Südostasien. Und das hat dann auch funktioniert, weil dann da eine Stelle frei wurde. Und dann hatte ich die Gelegenheit, da die Vertretung für Schenker aufzubauen.
Wie sah denn die eckige Runde aus? Also was haben Sie denn dann in Vietnam vorgefunden?
Ja, in Vietnam war das natürlich verglichen mit China dann zum Zeitpunkt 94 noch 10, 20 Jahre zurück. Und das stieß auch auf Unverständnis, wieso ich denn jetzt aus dem boomenden Peking weg wollte. Aber ich wollte noch mal was anderes machen. Und es gab auch ein ganz kleines Büro mit 2, 3 Mitarbeitern. Und ja, und das ist dann über die Jahre zum sehr großen Büro geworden.
Können Sie uns dieses Vietnam, das ja heute eigentlich auf der Bucketlist eines jeden jungen Menschen steht, einmal irgendwie von Nord nach Süd oder Süd nach Nord durch das Land zu reisen, können Sie uns das mal erklären, wie Sie es vorgefunden haben? Weil da liegen Jahrzehnte dazwischen. Hat man den Vietnamkrieg, haben Sie diese Auswirkungen noch sehen können?
Also ich kam nach Vietnam, nach Ho Chi Minh Stadt 1994 und die Öffnung des Landes zum Westen hin wird gemeinhin festgemacht mit dem 1986 als eine sogenannte Doi Moi, eine Öffnungspolitik auch in Vietnam.
Doi Moi?
Doi Moi ist das Stichwort dazu. So, und der Krieg war damals, als ich nach Vietnam kam, schon fast 20 Jahre vorbei. Insofern gab es da nur indirekte Auswirkungen. Es war schon noch ein armes Land, aber direkte Auswirkungen gab es keine mehr.
Wie mächtig waren Sie denn mit diesem Job, den Sie dort gemacht haben? Also wahrscheinlich war Ihr Unternehmen, das, was Sie dort aufgebaut haben, ja so eine Art Strohhalm auch, oder? An dem sich die Menschen dort festhalten, festklammern konnten und zu sehen, das ist Entwicklung?
Ja, das heißt, also die Wahrnehmung der Ausländer war sehr positiv. Und je mehr Ausländer, also aus vietnamesischer Sicht betrachtet, in den 90er Jahren und in den Nullerjahren, je mehr Ausländer und je mehr ausländische Unternehmen im Land sind, umso besser sozusagen. Und deswegen waren auch natürlich die Jobs in den ausländischen Firmen sehr begehrt, weil Ausländer als faire Beschäftiger wahrgenommen wurden. Also das war beidseitig geschätztes Arrangement.
Jürgen Braunbach, 3 Jahrzehnte hat er in Asien gelebt und gearbeitet für eine große Logistikfirma, hat den asiatischen Markt, so kann man sagen, erobert, oder?
Ja, wir haben nicht erobert, aber wir haben mit dem Boom gut gelebt.
Ja, und heute ist Jürgen Braunbach 64 Jahre und wieder zurück. Also auswandern einmal andersrum. Wieso mussten, wieso wollten Sie irgendwann zurück?
Das hat natürlich, wie das immer so ist, also mehrere Gründe, mehrere Aspekte, die da eine Rolle spielen. In meinem Fall auch meine beiden Söhne. Und
wie alt sind die jetzt?
Die sind ja 17 und 18 Jahre alt.
Okay.
Und die ja dann doch deutsche Staatsbürger sind, aber halt in Vietnam und Thailand zur Schule gegangen sind, wo ich das halt ermöglichen wollte, dass die auch mehr Bezug zu Deutschland bekommen und nicht nur als Expat-Kinder in Asien aufwachsen. Das spielte eine sehr große Rolle in der Entscheidung dann auch.
Und dann landet der Golsche Jung, Jürgen Braunbach, in Oberbayern. Was ist passiert?
Nein, Oberbayern war schon immer eine Option für den Kölsche Jungen, weil ich war auch in der Kindheit oft in Garmisch mit meinen Eltern in Urlaub gewesen, habe im Mittenwald gearbeitet, habe Zivildienst in München gemacht. Also da gab es schon immer einen Bezug. Und als ich dann, wir waren dann jahrelang nur in Asien im Urlaub gewesen, aber dann, als die Kinder 6, 7 waren, dachte ich, machen wir eine Deutschlandreise, einen Deutschlandurlaub. Und dann waren wir unter anderem eben auch in Garmisch mit meiner russischen Frau. Und dann sagte sie, ach, das ist aber auch ganz nett hier in Garmisch. Ja, gesagt, getan. Und dann haben wir uns da ein Haus gekauft in der Nähe von Garmisch und sind damit auch sehr happy.
Okay. Wie haben denn die Kinder, wie hat die Familie reagiert, als Vater irgendwann sagte, so, wir packen mal zusammen und es geht in die deutsche Heimat?
Ja, das hat nicht zu großer Begeisterung geführt erstmal, und weil die damals, dann waren wir 2 Jahre in Bangkok und dann als Pubertierende in Bangkok fanden die das da doch recht überzeugend und dann habe ich das abgepfiffen und dann ging es hier nach Bayern.
Und dann mussten Sie einen 24-Stunden-Fahrer einstellen, weil die Kinder sich nicht mehr umstellen konnten?
Ja, so ungefähr. Ich bin jetzt der 24-Stunden-Fahrer, genau.
Nein, aber wahrscheinlich schon eine Umstellung, oder?
Absolut, ja. Eine große Umstellung. Ja gut, also es war nun so, dass wir ja nur auch jedes Jahr ein, zweimal in Deutschland waren und in Europa gereist sind. Und insofern war es nichts völlig Neues. Aber dann doch da ohne Rückflugticket nach Asien, dann das neu hier zu leben und nach dem ganzen Jahr in den Millionenstädten auf einmal auf dem Land zu leben, hier in Oberbayern. Ja, das war schon eine Veränderung, ja.
Sie haben fast 3 Jahrzehnte die großen Räder in Asien gedreht. Jetzt wollen wir auch wissen, was machen Sie auf Ihrer, ich nenne es mal Arbeitszielgeraden, bevor die Pension, bevor die Rente kommt. Was machen Sie denn jetzt gerade?
Ja, ich habe einen sehr interessanten Job gefunden. Das ist eine Firma, die nennt sich Kristallturm im schönen Lengries in Oberbayern. Die bauen Hochseilgärten. Das ist eine junge Firma mit jungen Mitarbeitern und ich bin da für den Asienvertrieb zuständig. Und sind
wofür auch sonst, ne? Der Sinologe, ja, der Asienkenner, der muss für den Asienbetrieb zuständig sein.
So ist das, ja. Und ja, wie gesagt, aber das hat mir auch ermöglicht, in den letzten Jahren, auch letztes Jahr nochmal 3-4 Mal nach Asien zu reisen. Und erstaunlicherweise auch in diesem Corona-Jahr, in diesem schwierigen Jahr für uns alle, der größte Auftrag ist aus China und wird gerade ausgeführt. Ne?
Ja. Werden Sie da immer bleiben jetzt in Mittenwald?
Das weiß man immer nicht. Ich denke ja, aber es gibt natürlich auch immer andere Optionen. Es muss immer einen Plan B geben.
Jürgen Braunbach, in den 80er Jahren nach Asien ausgewandert. Fast 3 Jahrzehnte hat er dort gelebt und gearbeitet. Jetzt zurück in Deutschland, in Mittenwald, in Oberbayern. Und dann, Sie haben es gerade angesprochen, ein ganz spezielles Jahr, dieses Corona-Jahr, diese Pandemie. Sie als Vielreisender. Wie hart hat es Sie denn getroffen, dass Sie da bleiben mussten, zu Hause, wo Sie gerade zu Hause sind?
Ja, ich entnehme natürlich täglich den Medien, dass es viele andere sehr viel härter getroffen hat als mich. Aber ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht das ganze Jahr im Büro zugebracht. Und das ist jetzt das erste Jahr. Und normalerweise wäre ich zum jetzigen Zeitpunkt bereits 2-3 Mal gereist gewesen. Und dem ist nicht so. Auch das ist schwierig, ja.
Wenn die Normalität wieder da ist, wohin geht es als erstes für Jürgen Braunbach?
Ja, ich denke schon auf jeden Fall nach China.
Dahin, wo mutmaßlich das Virus herkommt.
Naja, also heute stand im Spiegel, dass es dann wohl doch nicht aus China gekommen ist. Nein, es ist, also ich habe auch jetzt deutsche Freunde und ausländische Freunde, die in China arbeiten. Und das ist natürlich das sicherste Land überhaupt, also Coronavirus-technisch, ja, weil da so gut wie alles da ausgemerzt ist oder unter Kontrolle ist. Das ist auch wieder der andere Aspekt von China.
Jürgen Braunbach, ich danke Ihnen sehr. Ich wünsche Ihnen, dass das mit dem Reisen bald wieder funktioniert. Ich wünsche Ihnen viel Freude in Mittenwald bei Ihrer Arbeit. Danke, dass Sie Zeit hatten.
Vielen Dank, herzlichen Dank.